Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Marketing Roadmap Podcasts. Mein Name ist Markus Nedved und in dieser Episode dreht sich alles um Produktfindung, Kaffee und den Aufbau einer Marke. Ich hatte das Vergnügen, Christian Heffner von Happy Coffee zu interviewen. Christian ist Unternehmer aus Leidenschaft und unter anderem Gründer von Happy Coffee, einer Marke, mit der er fair gehandelten und frischen Kaffee online an den Kunden bringt. Wir sprechen gemeinsam über die Anfänge von Happy Coffee und mit welchen Strategien er es geschafft hat, dass er mittlerweile 1,5 Tonnen Kaffee pro Monat verkauft. Legen wir los. Ja, hi Christian, schön, dass du heute da bist und Zeit für unseren Marketing Award mit Podcast hast.
Ich freue mich, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Heute soll es ja hauptsächlich um dein Unternehmen Happy Coffee gehen. Da bin ich übrigens selbst großer Fan von und fleißiger Konsument. Und ich verfolge auch dich und deine Unternehmung schon länger. Aber für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal kurz in deinen eigenen Worten vor, wer du bist, was du machst, mit welchen Projekten du aktuell beschäftigt bist.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Christian Häfner, Mitte 30 und ich bin seit ungefähr 10 Jahren fast jetzt schon Online-Unternehmer selbstständig. Allerdings habe ich nie den Dienstleisterweg eingeschlagen, sondern ich habe immer Produkte gebaut, die andere online kaufen können und habe mich eigentlich darauf fokussiert. Und alles hat angefangen vor 9 Jahren mittlerweile mit dem Unternehmen Fastbill, eine Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen, die sich mittlerweile sehr gut entwickelt hat, vom Startup in den Mittelstand sozusagen übergegangen ist und viele tausend Kunden hat. Da bin ich allerdings jetzt seit Sommer 2018, also letztes Jahr, operativ rausgegangen, bin da jetzt nur noch Gesellschafter und Ambassador, wie man so schön sagt, also Botschafter. Und seitdem kümmere ich mich um mein aktuelles Lieblingsprojekt Happy Coffee, ein Online-Kaffeehandel, wo ich gemeinsam mit meiner Frau an diesem Projekt arbeite und das halt eben auch remote mache, obwohl es ein physisches Produkt ist. Und das macht tierisch viel Spaß. Mittlerweile haben wir da auch eben schon einen ganz guten Status erreicht, sodass man sagen kann, das ist ein Startup, was auf jeden Fall funktioniert, sind da jetzt in der Wachstumsphase. Und parallel arbeite ich noch an einem Blog, letsseewhatworks.com, wo ich Unternehmern Unternehmertum beibringen möchte, indem ich über meine eigenen Erfahrungen schreibe und spreche. Und wir haben auch noch ein Surf- und Reisemagazin, mehrdavon.com, wo wir ebenfalls über unsere Surfgeschichten schreiben, weil das ist eins unserer größten Hobbys. Und auch der Grund, warum wir seit 3 Jahren mittlerweile am Meer wohnen.
Mhm. Spannend. Ja, wie bist du denn Thema Happy Coffee auf ein physisches Produkt, Kaffee, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ich sag mal Alltagsprodukt, was es ja quasi an jeder Ecke auch gibt oder in jedem Supermarkt. Wie bist du auf das Produkt gekommen? Wie bist du da rangegangen?
Also Kaffee ist tatsächlich, wie du schon sagst, ist jetzt kein Produkt, was ich neu erfunden habe. Und auch dieser hochwertige Kaffee, den wir jetzt als Segment uns ausgesucht haben, ist nichts, was es vorher noch nicht gab. Ich habe halt vorher, also vor Happy Coffee, als wir mit Fastbill gestartet hatten, da hatten wir immer eine riesengroße Herausforderung am Anfang. Wir mussten den Leuten erklären, was wir da eigentlich so machen. Ja, damals war dieses Thema Online-Rechnung schreiben, Online-Buchhaltung war völlig neu und war halt für viele Leute etwas, was sie so in der Form noch nie gehört hatten, weil es gab es auch tatsächlich nicht. Wir waren da eine der Ersten. Und das war halt eine riesengroße Herausforderung aus Marketing-Sicht, immer wieder zu erklären, was tun wir da eigentlich? Also bis ich mal meinen Einsatz- oder Dreisatz-Pitch auch wirklich parat hatte, das hat lange, lange gedauert bei Fastbill. Und heute ist das natürlich alles selbstverständlich. Und ich habe mir damals überlegt, es wäre doch viel schöner und einfacher, ein Produkt zu haben, was man sehr einfach seinem Umfeld erklären kann, was ich meiner Mutter, meiner Oma erklären kann, ohne dass sie halt da groß nachfragen müssen, was das ist, sondern was jeder versteht. Und das war bei Kaffee einfach der Fall. Bei Fastbill war es immer so, was machst du? Da musste ich erklären. Und es war so, aha, keiner hat so 100% verstanden, aber alle haben genickt. Und bei Happy Coffee ist es halt anders. Ne? Kaffee kennt jeder, versteht jeder. Und was halt viele nicht verstehen auf Anhieb ist, wer das eigentlich kauft und warum man das jetzt online macht. Aber genau das war eben unsere Challenge. Produktseitig war aber Kaffee deswegen ein sehr, sehr einfaches Produkt, wo wir uns jetzt statt auf diesen Erklärungsteil im Marketing mehr auf den Vermarktungsteil fokussieren können. Das heißt, wir erklären jetzt nicht, was Kaffee ist, sondern wir legen unsere Energie darauf, neue Wege aufzuzeigen oder zu schaffen, über den dieser Kaffee jetzt schön und bequem bezogen werden kann. Und wir machen ja ausschließlich online, also wir haben keine Rösterei selbst, wir haben keinen Laden, keinen Kaffee, wo man hingeht, sondern unseren Kaffee kann man ausschließlich online kaufen. Und das ist wiederum eine Besonderheit, die es so bis vor einigen Jahren noch gar nicht so sehr gab. Und genau in dem Segment sind wir jetzt eben unterwegs.
Mhm, sehr spannend. Was waren da eure ersten Schritte, die ihr unternommen habt, um eben online präsent zu sein und online diese Marke Happy Coffee zu etablieren?
Also Happy Coffee ist ja ein Unternehmen, was ich über die Jahre immer parallel schon mit aufgebaut habe. Wir haben auch da bis heute keine Finanzierung, das wollen wir auch eigentlich gar nicht. Das heißt, wir machen den ganz klassischen Bootstrapping-Weg, machen also kleine Schritte und müssen schauen, mit welchen Mitteln schaffen wir es überhaupt, Online-Menschen zu erreichen. Sich das vorzunehmen und zu sagen, okay, ich verkaufe Kaffee online, ist das eine. Dann aber tatsächlich auch Leute dazu zu bringen, Kaffee online zu kaufen, ist halt nochmal was anderes. Denn es ist sogar etwas herausfordernder, schwieriger als offline, würde ich sagen. Weil man hat halt diesen persönlichen Kontakt nicht. Man muss dieses Vertrauen, diese Marke irgendwie aufbauen und versuchen auch über diese Online-Wege, die man so hat, also eine Website oder auch Testimonials, Meinungen von anderen, Bewertungen, das sind ja alles Wege, um so ein Vertrauen aufzubauen, um so eine Referenz auch irgendwie für den Kunden zu schaffen, warum der am Ende bei uns kaufen sollte. Und alles begann mit uns schon 4, 5 Jahre, bevor wir das erste Produkt überhaupt online gestellt hatten, haben wir schon angefangen, über das Thema Kaffee zu bloggen. Also diese Domain, die habe ich schon, weiß ich nicht, 2007, 2008 gekauft, weil ich das Thema Kaffee irgendwie immer spannend fand. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mal die ersten Artikel zu schreiben, habe mich also auch sehr breit teilweise aufgestellt, habe nicht nur Kaffee gemacht, habe dann auch mal irgendwie Nachhaltigkeit als Thema versucht, immer irgendwie mit zu berücksichtigen, bin dann auch mal sehr breit gegangen, aber dann wieder fokussiert zurück auf das Thema Kaffee. Und ich habe halt versucht, immer irgendwie über Bloginhalte, also ich habe einen Blog gehabt, einen Kaffee-Blog, einen Nachhaltigkeits-Kaffee-Blog, den ich am Anfang sogar alleine nicht nur gefüllt habe, sondern auch mit Studenten teilweise, die ich halt bezahlt habe, dass sie mir regelmäßig Content bauen. Und das hat halt dazu geführt, dass wir nach ein paar Jahren so die ersten 10.000, 15.000 Leser im Blog hatten. Und erst dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt hast du so viele Leser im Monat, jetzt kannst du auch mal überlegen, was du mit denen machen. Ich guck mal, was wir mit Kaffee so anstellen können. Und habe halt dann erst mal einen Prozess gestartet, Partner zu finden, Rösterei zu finden und ein Produkt zu kreieren, was wir dann letztendlich verkauft haben. Und als ich das dann gemacht habe und alles fertig war, der Blog quasi zum Shop umgebaut wurde, ich den ersten Kaffee online gestellt habe, dann ist auch genau erstmal gar nichts passiert. Also keiner wollte den Kaffee kaufen. Und das war halt tatsächlich so nochmal ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das scheint doch nicht ganz so einfach zu sein. Wir müssen irgendwie andere Wege gehen und kleinere Schritte gehen, um letztendlich zum Ziel zu kommen. Und deswegen hat dieser ganze Weg bis heute auch etwas länger gedauert und ist auch ein Umweg gegangen, als jetzt klassisch, ich setze mal einen Shop auf und dann kaufen alle bei mir im Shop. Sondern es ging tatsächlich so ein Umweg und der hat jetzt auch einige Jahre schon gedauert.
Ja, ich glaube, ich habe ja auch mal gelesen, die Entwicklung von null auf bis du das fertige Produkt in der Hand hattest, hat irgendwie so 9 Monate gedauert.
Genau, also das war halt ein Schritt. Mein erster Fehler, den hatte ich schon 2004 mal gemacht. Da habe ich tatsächlich das erste Mal probiert, Kaffee zu verkaufen. Und damals bin ich halt, ich sag mal, an einen x-beliebigen Industrieröster herangetreten und habe gesagt, kann ich deinen Kaffee bitte haben? Und das war halt das erste Problem. Ich habe halt einen Billigkaffee, einen schlechten Kaffee genommen und habe versucht, den irgendwie an die Kunden zu bringen. Und niemand möchte ein schlechtes Produkt kaufen und erst recht nicht online. Und deswegen war das schon sehr schwierig. Und eine große Herausforderung bei Kaffee ist ja, dass der immer frisch ist. Und das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie hunderte Kilo oder Tonnen auf Vorrat kaufen, die ich dann im nächsten Jahr abverkaufen will, sondern ich muss halt schauen, dass der Kaffee immer möglichst innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen nach der Röstung dann auch tatsächlich beim Kunden ist. Und in dem Moment, wo ich aber nur so kleine Bestände kaufen kann, habe ich halt eine relativ schlechte Verhandlungsposition. Also hier ist es halt wirklich herausfordernd gewesen, so eine Verhandlung zu führen, einen richtigen Partner zu finden auch, der dann sagt, ja, ich vertraue darauf, dass wir zusammenarbeiten können und ich vertraue darauf, dass das auch langfristig was wird. Aber auch der Partner muss natürlich am Anfang hier irgendwie Goodwill zeigen und ja, jetzt nicht groß ins Risiko gehen, aber zumindest irgendwie mitgehen, diese Idee, sodass es dann am Ende halt klappt. Und in unserem Fall hat das dann geklappt, erst nachdem ich eben nach diesen 9 Monaten den richtigen Partner genommen habe, gefunden habe, mir die Zeit genommen habe, das alles auszuwählen und habe dann erst nach und nach angefangen, diese Infrastruktur aufzubauen, die wir halt heute haben. Und vor dem Shop zum Beispiel haben wir auch alles erstmal bei Amazon gemacht. Also nachdem ich im Shop gestartet bin, nichts funktioniert hat, bin ich erstmal zu Amazon gegangen. Und nachdem Amazon lief, habe ich erst angefangen, den parallelen Shop weiter wieder aufzubauen. Und heute ist jetzt Amazon nur noch eine kleine Nummer für uns. Aber das war die Transition, die jetzt eine Weile gedauert hat und in der Zeit, wo wir gestartet sind, zumindest so gut funktioniert hat. Ob das heute immer noch so funktioniert, weiß ich nicht. Amazon ist da halt ein bisschen schwieriger geworden. Möglich ist es immer noch, da gut zu verkaufen, aber das Spiel funktioniert halt heute hier ein bisschen anders.
Ja, das glaube ich. Auf Amazon ist es wahrscheinlich schwieriger, so eine individuelle Marke oder die Message der Marke auch rüberzubringen, die ihr vertretet, auch auf eurem Blog und
ja, Amazon hat halt den großen Vorteil, dass die Kunden, die da halt hingehen oder die Leute, die auf Amazon unterwegs sind, die haben ja die Kreditkarte schon in der Hand sozusagen. Ja, die wollen kaufen. Die gehen auf Amazon, weil sie ja was kaufen wollen. Das heißt, sie suchen, sie finden, sie kaufen. Wenn jemand auf deine Website kommt, dann kennt er dir im Zweifel noch nicht. Und wenn er zum Beispiel über einen SEO-Inhalt kommt und sich halt informiert über ein Thema, dann hat er vielleicht keine Kaufabsicht. Das heißt, hier den Kunden zu einem oder den Leser zu einem Käufer zu machen, ist deutlich schwieriger, weil diese Intention einfach nicht da ist am Anfang. Und deswegen ist Amazon so attraktiv, weil man muss halt, ich sag mal, einfach gesagt, nichts anderes machen, als irgendwie in diesem Suchergebnis zu erscheinen, was der Kunde halt erwartet, wenn er denn einen Suchbegriff wie zum Beispiel Kaffeebohne eingibt. Und da ist halt aber auch genau das Problem. Der Kunde wird halt heute überflutet mit Angeboten. Ja, jetzt nicht nur im Kaffeesegment, sondern eigentlich in allen Segmenten hat dieser komplette FBA-Trend der letzten Jahre hat halt dazu geführt, dass es so voll geworden ist auf diesem Marktplatz, dass A, natürlich auch viele schlechte Produkte dabei sind, was halt Kunden wiederum enttäuscht, aber B, auch unter den guten Produkten es sehr schwer geworden ist, irgendwie da so eine Sichtbarkeit aufzubauen. Und bei einem Produkt wie Kaffee ist es ja so, dass wir hier einen Wiederkauf oder ein Verbrauchsgut haben. Das heißt, die Kunden kaufen es im besten Fall erneut, wenn es leer ist. Und das ist aber halt ein langer Weg, denn dieser Zeitraum zwischen Kauf und Wiederkauf und nochmal Wiederkauf, der kann halt mal Wochen sein, der kann Monate sein. Aber da muss man halt dann irgendwie versuchen, dran zu bleiben und es einmal schaffen, diese loyale Marke zu werden beim Kunden zu Hause, bis es dann halt wirklich irgendwann in eine Region kommt, wo man sagt, okay, ab hier fängt der Profit an, ab hier macht es für uns als Firma dann auch Spaß, weil wir wissen, der Kunde kommt wieder und wir müssen ihn nicht jedes Mal teuer einkaufen über Marketingbudget. Und das ist halt auch heute bei Amazon erforderlich. Da muss viel Geld für Werbung ausgeben. Ich sag mal, diese Quick-Hacks, die man da vor ein paar Jahren noch gemacht hat, mit Bewertungen versuchen zu bekommen, indem man Produkte rausgibt, das geht halt nicht mehr. Das verstößt auch gegen die Amazon-Terms und deswegen muss das heute alles anders gehen. Und man muss die Leute tatsächlich überzeugen, dass das Produkt gut ist und dafür sorgen, dass sie auch bereit sind, Geld dafür auszugeben. Mhm. Aber es geht. Ne? Ein bisschen schwieriger, ein bisschen langsamer und mit mehr Kapital auf jeden Fall, aber es geht.
Das ist ein gutes Stichwort. Thema USPs von eurem Kaffee. Habt ihr da welche oder wie habt ihr die herausgearbeitet? Wie seid ihr daran gegangen?
Natürlich. Also wir sind ja im Segment Kaffee unterwegs und jetzt würde jeder normale Durchschnittskaffeetrinker sagen, ja, Kaffee ist ja Kaffee, ne? Den kann ich ja auch im Supermarkt im Regal kaufen. Unsere Antwort ist, wir segmentieren diesen kompletten Kaffeemarkt. Ich mache da immer so grob 3 Segmente raus. Erstens sind die Supermarkt-Kaffeetrinker. Also das sind Leute, die einfach nur Kaffee trinken, um Kaffee zu trinken. Der muss nicht besonders schmecken, der muss auch nicht frisch sein, der ist meistens auch schon gemahlen, vielleicht manchmal in Kapseln oder auch in Pads. Aber das sind Leute, die haben jetzt wenig Anspruch an die Qualität des Produktes, sondern da geht es wirklich darum, einfach nur irgendwie möglichst billig halt den Kaffee zu trinken. Für mich persönlich ist das kein richtiger Kaffee mehr, sondern wir sind eher in diesem zweiten Segment unterwegs. Das mittlere Segment, das sind Leute, die einen gewissen Anspruch an Lebensmittel im Allgemeinen haben. Die kaufen vielleicht auch beim Gemüsehändler oder beim Metzger. Die gehen jetzt nicht immer nur im Supermarkt ans Regal und kaufen sich das abgepackte Zeug, sondern da ist es auch mal wichtig, dass es ein Bio-Siegel hat. Da ist es wichtig, dass es aus einer Herkunft kommt, die nachvollziehbar ist. Da ist es wichtig, dass es irgendwie lokal ist vielleicht. Und da ist es natürlich wichtig, dass das Produkt auch eine gewisse schmeckbare Qualität hat, die eben sich unterscheidet von dem Supermarktkaffee. Und das trifft generell auf viele Lebensmittel zu, ne? Ob das jetzt Fleisch oder Gemüse ist oder eben auch Kaffee. Und genau in diesem Segment sind wir halt unterwegs. Das sind immer mehr Leute. Ja, da gibt es ja auch mittlerweile schon große Supermarktketten, die sich nur auf solche Themen fokussieren. Aber es sind halt nicht die Kaffee-Nerds, wie ich finde. Die Kaffee-Nerds, das ist so das dritte Segment. Das sind die sogenannten Third-Wave-Kaffeetrinker, die Kaffee sehr, sehr zelebrieren, die auch sehr viel ausprobieren, die auch viele Methoden ausprobieren, ja, und die also auch eine gewisse Komplexität in den Aromen erwarten und halt, ja, ich sag mal, für die Kaffee halt ein bisschen was anderes noch ist als so der Daily Kaffee. Und das ist eine Zielgruppe, die wir eben bewusst nicht bedienen, weil A, sind diese Kunden nicht besonders loyal, ja, denen geht es darum, viel zu probieren. Und B, sind die Kunden aber so anspruchsvoll, dass wenn wir diesen Kaffee, den wir haben, für diese Kunden jetzt speziell rösten würden, also das würde gehen mit unserem Bohnen, aber die Röstung ist halt eine andere, dann würden wir den Durchschnittstrinker, den anspruchsvollen Durchschnittstrinker wahrscheinlich nicht mehr so gut geschmacklich treffen. Und deswegen haben wir uns entschieden, eher auf dieses Segment zu gehen, was ein bisschen mehr in die Breite geht und trotzdem sehr hochwertiges Produkt in diesem Markt anzubieten, aber eben nicht in dieses Nerd-Segment reinzugehen, bewusst, auch weil es halt eben deutlich schwieriger ist, halt hier eine loyale Basis aufzubauen. Und genau, so haben wir uns halt am Ende platziert erstmal rein im Markt. Was der USP ist, wir haben eine besondere, also nicht nur mal abgesehen von der besonderen Qualität der Bohnen, das sind halt alles Bohnen, die aus einem Bioanbau kommen, also ohne Pestizide und Fungizide angebaut werden. Wir haben Bohnen, die per Hand verarbeitet werden, also nicht industriell, die werden teilweise handgepflückt, die werden sonnengetrocknet, die werden auch in der Verarbeitung in der Rösterei zum Beispiel sehr schonend, sehr langsam geröstet, also es ist alles andere als eine Industrieverarbeitung und das alleine macht das Produkt schon teurer, aber eine der wesentlichen Besonderheiten ist, dass unser Kaffee immer frisch ist. Also egal, wo du unseren Happy Coffee kaufst, der ist immer innerhalb von wenigen Tagen vor deinem Kauf geröstet worden und bringt dadurch halt ein Aroma nach Hause, was es so im Supermarkt in der Regel nicht gibt. Wir drucken auch auf jedes unserer Produkte ein Röstdatum mit drauf, sodass der Kunde das sehen kann, wann wurde es tatsächlich geröstet. Und wer das mal vergleichen möchte, das Mindesthaltbarkeitsdatum von Kaffee im Supermarkt, das ist in der Regel 2 Jahre. Und die drucken auch nur das Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Das heißt, wenn du im Supermarkt jetzt einen Kaffee siehst, der noch ein Jahr haltbar ist, dann weißt du, der steht ja schon ein Jahr. Und man sagt immer so, das ideale Aroma von einem Kaffee ist so zwischen ungefähr einer Woche und ungefähr 3 Monaten nach der Röstung. Alles, was älter als 3 Monate ist, wird nicht mehr verkauft oder sollte nicht mehr verkauft werden, weil es halt nicht mehr dieses Top-Aroma hat. Und bei uns ist es so, dass ein Durchschnittskaffee, also durchschnittlich ist eine Packung bei uns innerhalb von 10 bis 14 Tagen bei unserem Kunden nach Röstung, häufig sogar noch früher. Aber wir versuchen natürlich hier zu optimieren und immer quasi diese Frische möglichst gering zu halten. Und eigentlich ist es, also bis auf ganz, ganz seltene Ausnahmen, ist unser Kaffee immer innerhalb von 4 Wochen nach der Röstung bei den Kunden. Und das ist halt, wenn man sich jetzt mal diese komplette Kette anschaut mit Lagerlogistik, Bestandsprognosen und so weiter, ist das halt schon ein Riesen-Challenge. Genau, und was auch noch ein USP ist, unsere Kaffees sind, die sind nicht abhängig von dem Weltmarktpreis, der im Moment sehr, sehr gering ist, sondern wir machen dieses Preisdumping nicht mit und kaufen die Kaffees aus fairem Direkthandel. Das heißt, alle Deals, die mit den Kleinbauernkooperativen gemacht werden, die werden quasi direkt mit denen gemacht. Wir handeln also am Weltmarkt vorbei, kaufen den Kaffee direkt ein, sodass die Bauern tatsächlich etwas davon haben und auch ein adäquates Leben leben können und eben nicht ihren Kaffee zu Dumpingpreisen verkaufen müssen. Und zusätzlich fördern wir auch vor Ort die Kaffeebauern und die Kooperativen mit Projekten. Das machen wir gemeinsam mit unserem Röster. Da fliegt also jemand einmal vor Ort, einmal im Jahr vor Ort auf die Plantagen beziehungsweise zu den Kooperativen. Und da wird dann auch mal unterstützt mit zum Beispiel neuen Werkzeugen oder es werden neue Kaffeepflanzen angebaut. Der Ernteausfall wird halt da ausgeglichen zum Beispiel. Also das sind alles so Projekte, wo wir eben auch mit unserem Kaffee unterstützen. Und so am Ende halt einen Kaffee haben, der gut für alle ist. Ne? Für uns als Konsumenten, aber eben auch für die Bauern, die für ihre Arbeit auch eine entsprechende Entlohnung und Wertschätzung bekommen.
Ja, das schmeckt ja gleich noch dreimal so gut, wenn man das alles weiß.
Genau, also Kaffee ist nicht gleich Kaffee, das ist, glaube ich, die Kernaussage. Und ich kann immer nur alle Menschen, die gerne Kaffee trinken und bisher im Supermarkt gekauft haben, einfach mal dazu animieren, mal jetzt, wenn es auch nicht unserer ist, aber irgendeinen frischen Kaffee aus der Rösterei zu probieren. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich empfehle auch niemandem, gemahlenen Kaffee zum Beispiel zu kaufen, sondern immer Bohnen. So eine Mühle kostet 20, 25 Euro, eine elektrische 50 Euro. Also sowas muss eigentlich jeder zu Hause haben. Und das ist ein völlig neues Getränk, was man auf einmal bekommt. Und das war auch der Grund, warum wir damals eben angefangen haben mit diesem Kaffeethema, weil ich gemerkt habe, okay, da ist noch Luft nach oben, ne? Und hier bedarf es viel an Aufklärung. Und es macht aber dann auch umso mehr Spaß, wenn man eben ein gutes Produkt verkaufen kann, wo die Leute am Ende sagen, ja, das ist wirklich gut.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also der Unterschied zwischen normalem Filterkaffee irgendwie im Büro oder hier zu Hause, der Kaffee von euch aus einer French Press, genau. Da liegen Welten dazwischen. Ja, nochmal kurz auf das Thema Online-Verkauf, Online-Vermarktung. Du hast vorhin gesagt, was nicht funktioniert. Das waren einfach nur SEO-Traffic auf deinen Blog und die Verkäufe kamen nicht rein. Wie hast du dann den Sprung dazu geschafft, dass die Verkäufe letztendlich zustande kamen?
Also ich glaube, der Kern von Online-Marketing, wenn man etwas verkaufen will, ist am Ende eine vertrauensvolle Marke zu haben. Und diese Marke aufzubauen, das ist halt nichts, was man von jetzt auf gleich macht, sondern es ist halt immer so eine Mischung aus ganz, ganz vielen Dingen und die kosten halt oder die dauern halt auch Zeit. So eine Marke zu haben, ist sehr wertvoll. Man weiß ja auch, dass zum Beispiel Marken wie Apple oder Facebook oder so, dass es nur die Marke ist, halt bringt teilweise so einen Vertrauensvorsprung. Selbst wenn diese Firmen auf einmal schlechte Produkte verkaufen würden, würde es trotzdem erstmal jeder blind kaufen, weil sie halt so ein Vertrauen haben. Und so ähnlich kann man das auch mit einer Kaffeemarke machen. Die wiederum aufzubauen, das dauert halt Zeit. Und ich mache das halt durch verschiedene Wege. Also zum einen ist natürlich der Content wichtig. Wir schreiben jetzt auch nicht nur irgendeinen SEO-Content, sondern immer Content, den wir selbst zum Beispiel recherchiert haben, sehr gut aufbereitet haben. Also wir legen sehr viel Qualität auf das Thema Wissen im Allgemeinen. Wir sagen unseren Lesern auch, kauf nicht einfach irgendein Produkt, irgendein Zubehörprodukt, sondern kauf das, weil so und so. Und wir testen das auch, wir machen Bilder. Aber generell ist es so, dass authentisches Marketing für mich immer sehr, sehr gut funktioniert hat. Also ich nutze mich selbst auch als Person, das habe ich bei Fastbill gemacht, aber mache ich auch bei Happy Coffee und sage, ich nutze das Produkt, ich stehe für das Produkt, weil. Und das heißt schon mal, ich schaffe es in meiner kleinen Bubble, die ich habe, bei Facebook, bei Instagram, zum Beispiel so einen ersten Vertrauensvorsprung zu bekommen und Menschen dazu zu bringen, zumindest das Produkt mal zu probieren, ja, die ersten Euro dafür auszugeben. Was dann passiert, ist ein ganz entscheidender Faktor. Die Leute finden es gut, im besten Fall das Produkt, fangen an, selber darüber zu reden, geben mir das Feedback und ich kann das Feedback dann nutzen, um zum Beispiel das wiederum weiterzugeben. Ja, also ich kann Bewertungen sammeln, ich kann anderen Bewertungen zeigen und kann halt dann sagen immer wieder dieses Vertrauen, was mir Dritte geben, vierten, also neuen potenziellen Kunden vor die Nase halten und sagen, hey, guck mal, du musst gar nicht auf mich hören, hör doch mal, was die anderen gesagt haben, hör doch mal auf die. Und das wiederum fördert das Ganze. Das Ganze kann man natürlich jetzt sehr einfach oder einseitig machen auf so einer Bewertungsebene. Man kann aber auch hingehen und sagen, du Kaffeeblogger, du Kaffeemagazin oder du große Marke, die du vielleicht schon mal irgendwie woanders bekannt bist, wie sieht's denn mit euch aus? Wollt ihr nicht mal unseren Kaffee probieren? Ja, wir haben zum Beispiel Kunden wie chefkoch.de, also eine sehr bekannte Marke in dem Food-Online-Bereich. Die kaufen unseren Kaffee, um ihn im Büro zu trinken. Die haben zum Beispiel dann auch über uns geschrieben, ich war vor Ort, wir haben Bilder gemacht und solche Bilder, solche Stories, solche Blog-Einträge, wie es dort dann gibt, kann ich wiederum dann auch nutzen bei mir in der Kommunikation, um halt diese ganzen Meinungen zusammenzuführen und den Kunden zugänglich zu machen. Und da man das ja nicht alles immer nur gleichzeitig auf die Startseite packen kann, ist halt ein zweiter wichtiger Weg oder ein zweiter wichtiger Faktor, diese ganze Kommunikation irgendwie zu zu harmonisieren. Also wir nutzen sehr stark natürlich unseren Blog, aber wir nutzen auch viel E-Mail-Marketing. Wir nutzen Ads zum Beispiel, um halt diese ausgeholten Stories zum Beispiel auch bei Facebook oder bei Google mit rauszuknallen. Wir versuchen, möglichst viele Touchpoints zu schaffen mit unseren Kunden oder potenziellen Kunden, damit die an allen Ecken und Enden am Ende mal gehört haben, dass es Happy Coffee gibt, dass es da tolle Produkte gibt, dass wir halt zur Stelle sind, wenn die dann bereit sind, auch einen Kaffee mal zu probieren bei uns. Ja, das geht von anderen Blogs, in denen wir aktiv sind, bis hin zu Facebook-Gruppen, wo wir aktiv sind. Wir versuchen, eine direkte Beziehung mit zum Beispiel relevanten Partnern aufzubauen, ob das jetzt Blogger sind oder Affiliates oder irgendwelche Testportale. Also wie gesagt, so verschiedenste Touchpoints schaffen, wo man immer wieder halt dieselbe Botschaft streut und sagt, uns gibt's, wir sind da, wir haben ein tolles Produkt, schaut, was die anderen gesagt haben. Ja, also so würde ich mal grob irgendwie zusammenfassen, wie man eine Marke aufbaut, plus natürlich selbst drüber reden, aber Kanäle gibt es halt sehr viele, die man machen kann. Was bei uns immer sehr gut geholfen hat, ist, dass dieser Personenbezug halt da ist. Ja, sehr, sehr viele Leute kommen zu uns, weil sie halt mich irgendwie mit dieser Marke verbunden haben und dann vielleicht aus Neugier, vielleicht aber auch aus Überzeugung gesagt haben, okay, ich kaufe das jetzt mal, ne? Und dann am Ende dabei geblieben sind. Und das ist halt dann die zweite Challenge sozusagen, die Retention zu bekommen und die Kunden nicht nur zum Erstkauf zu bringen, sondern eben dann halt zu halten und langfristig zu Kunden machen.
Und welche Möglichkeiten nutzt ihr da? Also ihr bietet ja auch ein Abo-Modell an.
Genau, also wir haben, das Abo ist eins unserer Werkzeuge, mit denen wir die Kunden zu einem Stammkunden machen wollen, wobei das Abo jetzt nicht ausschließlich von allen Wiederkehrern genutzt wird. Also wir haben in unserem Shop rund 75% Wiederkehrerquote, das heißt drei Viertel aller Kunden, die schon mal gekauft haben, die bei uns kaufen jeden Monat, haben schon mal davor gekauft. Und wir haben aber ein Teil davon, die unser Abo nutzen, das sind mittlerweile knapp 500 Kunden, die es jetzt aktiv gerade nutzen. Und diese Abo-Kunden sind auch Abo-Kunden, A, weil sie das Produkt natürlich gut finden, aber B, weil sie halt auch so ein paar Benefits dadurch noch bekommen. Also A, kriegen die so einen 10% Dauerrabatt bei uns, was für die Kunden cool ist, weil die halt dabei bleiben wollen. Ja, die haben sich einmal jetzt für die Marke entschieden und finden es gut. Und B, weil dieses Abo halt einen gewissen Service noch bietet. Also wenn man Kaffee immer online kaufen will, dann muss man halt dran denken, dass man ihn dann auch rechtzeitig kauft. Das vergessen halt viele und dann ist der Kaffee doch auf einmal leer. Man hat ja diese 2-3 Tage noch Zeit, die zwischen Bestellung und Kaffee zu Hause dann auch vergehen. Und das ist halt für viele dann immer so ein Schreckensmoment, dass man merkt, oh, der Kaffee ist jetzt gerade leer, ich muss jetzt doch wieder zum Supermarkt und irgendwas Billiges kaufen. Und da haben die halt keinen Bock drauf. Und deswegen nutzen die dieses Abo, damit das halt wie so ein Assistent quasi immer wieder daran erinnert, Achtung, du musst Kaffee bekommen. Und das macht es automatisch. Allerdings haben wir jetzt nicht so ein Abo, wie man das von früher kennt, wo Leute Angst vorhaben, sondern wir haben halt ein Abo, was völlig unverbindlich ist. Ja, man kann also jederzeit wieder kündigen, auch ab der ersten Bestellung wieder. Und wir haben eine Funktion, die unsere Kunden immer 3 Tage vor jeder neuen Bestellung daran erinnert, dass es eine neue Bestellung gibt. Also immer 3 Tage vorher kriegt er einen Hinweis, Achtung, hier kommt Kaffee in 3 Tagen. Hast du noch genug oder hast du nicht mehr genug? Wenn die nicht mehr genug haben, dann müssen die einfach nichts machen und kriegen eine neue Bestellung. Aber wenn die noch genug haben oder gerade im Urlaub sind oder, weiß ich nicht, doch mal was anderes probiert haben zwischendurch, dann können die ganz einfach aus der E-Mail heraus auf den Knopf drücken und sagen, dieses Mal aussetzen oder bitte verschieben oder einfach überspringen. Und das geht halt sogar ohne Anmeldung. Also das ist halt rein von der User Experience sehr, sehr einfach gehalten. Die können das also direkt aus der E-Mail machen, müssen nicht ihr Passwort sich merken und können also das halt bequem auch mal von unterwegs machen. Das ist halt wirklich cool. Nutzen sehr, sehr viele Leute genau diese Funktion und auch eben dieses Verschieben, dieses Anpassen, dieses doch mal überspringen. Das heißt, jemand, der ein Abo hat, muss nicht zwingenderweise immer nur unseren Kaffee trinken, sondern kann halt auch mal zum Beispiel was anderes probieren, wenn er irgendwo in der Rösterei war und dann einfach irgendwann halt wieder zum regulären Zeitpunkt unseren Kaffee beziehen. Und das ist halt für viele eben ein Service, der halt viel wert ist, der einen Mehrwert bringt und weswegen die Kunden halt unser Abo am Ende buchen. Das plus diese Flexibilität und Ungebundenheit, dass man jederzeit wieder kündigen kann, gehen kann, plus diesen Rabatt sofort ab Tag 1 bekommen. Und das klappt ganz gut.
Habt ihr das mit der E-Mail 3 Tage vorher schon von Anfang an immer angeboten gehabt?
Ja, beim Abo hatten wir das tatsächlich immer so. Wir überlegen jetzt noch, das auf einen zusätzlichen SMS-Versand mit aus bekommt, die halt auch mal übersehen wird, sondern dass wir noch zusätzlich eine SMS verschicken an die Kunden mit dem Hinweis. Da sind wir aber noch nicht ganz durch und testen noch, ob das überhaupt Sinn macht. Aber genau, also unser Ziel ist tatsächlich nicht, also wir möchten mit allen Mitteln vermeiden, dass der Kunde aus Versehen einen Kaffee bestellt, den er jetzt eigentlich gerade doch nicht braucht. Und es darf halt nicht so sein, dass nur weil er die E-Mail jetzt nicht rechtzeitig gelesen hat oder vielleicht mal übersehen hat, da bin ich ja selbst bestes Beispiel dafür, bei mir gehen E-Mails ständig unter. Sowas darf halt nicht passieren. Ne? Und es passiert nun mal, jeder von uns hat viele E-Mails jeden Tag und deswegen versuchen wir da halt andere Wege noch zu finden, um mit unseren Kunden halt diese Kommunikation zu machen. Genau, gleichzeitig ist es halt für die Kunden auch ziemlich geil, die eben jetzt nicht unmittelbar neben einer Rösterei wohnen, weil die halt so diese Röstereifrische immer bekommen, ohne dass sie da ständig selbst das im Hinterkopf haben müssen, oh, ich muss mal wieder bestellen. Ja, und das ist tatsächlich halt ein Pain, den viele halt irgendwie haben und den wir mit unserem Abo sehr gut lösen können. Und deswegen haben wir da auch echt viele Kunden, die mittlerweile das sogar als Erstkauf das Abo kaufen. Ja, das klappt, wie gesagt, ganz gut. Also wer möchte und Happy Coffee mal probieren möchte, kann das auch gerne den Erstkauf im Abo gleich machen. Dann kann er sich ja gleich mal diesen Prozess anschauen, wie das funktioniert. Und wenn es eben nichts ist, sofort danach wieder kündigt. Diese Möglichkeit besteht.
Ja, das klingt nach einem sehr sympathischen Prozess, weil Abo verbindet man ja oft mit irgendwelchen Entschuldigung, mit irgendwelchen aufgezwungenen Laufzeiten oder sonstiges. Und bei euch ist es so sympathisch, einfach abläuft und jederzeit kündbar ist.
Genau, also das ist halt wirklich eine Challenge für uns in diesem Abo-Bereich, das Ganze, diese Aufklärung zu leisten. Ne? Gerade weil dieses Wort Abo halt so negativ belegt ist für viele. Ne? Man kennt das von Fitnessstudio, von Zeitungsabos, vom Telekom-Abo. Also ich selbst steckte in diesen ganzen Dingern drin und es ist so nervig, da rauszukommen. Und ich würde heute wahrscheinlich nicht mehr so einen langfristigen Vertrag irgendwo abschließen, weil sich die Welt halt sowieso ständig weiterdreht. Ne? Und es ist auch beim Kaffee übrigens so. Ne? Nur weil die Leute ein Abo haben, heißt das ja nicht, dass die für ewig bei uns bleiben. Wir kennen unsere KPI ganz gut. Wir wissen, dass die Kunden halt nach x Malen auch wieder abspringen. Und es ist völlig okay, dass es da eine Churnrate gibt. Wie gesagt, wir verstehen dieses Abo jetzt nicht als lebenslanges Gefängnis, sondern wir verstehen es halt als Service, als Assistent, wo die Kunden trotzdem aber jederzeit natürlich flexibel bleiben und die Entscheidungsgewalt haben. Und nichts anderes ist es auch. Und ich glaube, nur so kann ein Abo heute auch funktionieren. Alles andere funktioniert nicht mehr, weil es Gott sei Dank auch immer bessere Angebote gibt, die halt da alternativ angeboten werden am Markt, egal in welchem Bereich.
Du hast vorhin gesagt, ihr benutzt sehr viele verschiedene Kanäle, Facebook, Instagram, Google. Hast du da irgendeinen Liebling unter all den Kanälen? Was funktioniert am besten oder kannst du da irgendwas zu sagen?
Also unsere Stärke ist der Google-Kanal, ne? SEO. Also wir haben halt einfach einmalig guten Content. Das liegt vor allem daran, dass meine Frau, die Heidi, den in der Hand hält und seit Jahren da eben sich beschäftigt. Sie ist sehr, sehr gut, was das ganze Thema Content angeht, kann also selber gut schreiben. Und wir haben halt auch Experten, die wir dazu kaufen regelmäßig, um mit Wissen zu glänzen, was es halt so in der Form noch nicht gibt. Also wir klauen unsere Beiträge nicht, sondern unsere Beiträge werden leider hier und da geklaut von anderen großen Kaffeeblogs oder Marken. Aber gut, so funktioniert das Spiel halt. Aber das ist auf jeden Fall für uns eine große Stärke und für uns auch mittlerweile ein sehr, sehr guter Kanal geworden. Wir haben über 100.000 Besucher mittlerweile auf dem Blog jeden Monat. Und das ist also ein sehr guter Erstkontakt. Die Challenge ist halt dann eben die weiteren Kanäle entsprechend effizient oder effektiv zu nutzen, sodass wir halt sehr stark zum Beispiel über eine Retargeting-Anzeige den Kunden dann wiederholen können und irgendwie in dieses Produkt lenken können. Was für mich persönlich noch ein guter Kanal ist oder was einer meiner Lieblingskanäle ist, ist auch Affiliate-Marketing. Wir haben ein paar sehr gute, ausgewählte Affiliates, mit denen es richtig Spaß macht, die also selber sehr, sehr tief in diesem Thema drinstecken, die da selber so eine gewisse Passion auch haben. Mit denen ist es halt, ich sag mal, einfacher zusammenzuarbeiten, als wenn man irgendwelche x-beliebigen SEO-Blogger hat, die auch immer weniger sichtbar werden oder irgendwelche Vergleichsportale hat. Das ist ja auch so ein gängiges Thema. Sondern wirklich Leute, die wirklich Bock drauf haben und sich wirklich auch mit diesem Thema beschäftigen und dann auch wissen, wie sie halt am Ende das Produkt am besten darstellen können. Und das klappt für uns in einigen Fällen auch sehr, sehr gut schon und macht richtig Spaß, auch weil wir diesen Affiliates echt viel Geld zurückgeben können. Also wir zahlen hunderte Euro jeden Monat schon aus an unsere Affiliates, nur an Affiliate-Provision. Und das wird auch immer mehr jetzt, sodass wir da demnächst schon irgendwie in so eine Region kommen, wo man sagen kann, okay, da kann man schon von leben fast. Also Affiliates ist ein echt spannendes Thema und gerade wenn es ein guter Affiliate ist, der damit auch was verdienen kann, das macht schon Spaß.
Na, das glaube ich. Und ihr sucht die dann, glaube ich, auch handverlesen aus, die Partner. Also ihr nehmt nicht irgendwie, hier haben wir ein Produkt, hier sind die Werbemittel, sondern ihr kommuniziert ausgewählt mit den Partnern.
Genau, also wir nutzen zwar mittlerweile nur noch das Affiliate-Netzwerk AdSell. Das klappt sehr gut so als Mittel, um das Ganze abzuwickeln. Aber dass man sich jetzt bei so einem Netzwerk anmeldet und dann kommen alle automatisch und dann machen die einfach, das funktioniert halt leider nicht mehr ganz, sondern im Zuge dieser kompletten Markenaufbaugeschichte, die man so über die Jahre macht, kommt man zwangsgedrungen mit Experten oder Bloggern und anderen Menschen einfach in Kontakt, die sich mit diesem Thema ebenfalls beschäftigen, ja, allein schon für den Backlink-Aufbau. Also es ist irgendwie liegt in der Natur der Sache. Das war auch bei Fastbuilder manchmal so, dass man halt mit den Menschen, die sich ebenfalls mit diesem Thema online beschäftigen, dass man mit denen nach und nach in Kontakt kommt, eine persönliche Beziehung aufbaut und aus der einen oder anderen persönlichen Beziehung kommt dann halt auch mal so eine Affiliate-Beziehung raus. Also das ist eher der Weg und nicht andersrum, dass man halt sagt, du x-beliebiger Blogger, werd doch mal bitte Affiliate, bewirb doch mal hier mein Produkt. Ne? Und dann muss man aber auch flexibel sein und sagen, hey, willst du bei uns jetzt die Produkte bewerben, kriegst ein bisschen mehr, kannst auch die Abos bewerben oder willst du bei Amazon die Produkte bewerben? Das machen halt auch einige, die sagen, ja, ich mache Affiliate, aber ich mache nur Amazon. Also das ist wirklich dann jedem selbst überlassen und da will ich dann auch keine Vorgaben machen. Wie gesagt, daraus entstehen dann nach und nach eben diese Beziehungen. Ist ein mühsamer Weg, das stimmt, das gebe ich zu, ist auch ein langwieriger Weg, aber es ist ein guter Weg, der auch funktioniert und für Unternehmen, die wie wir im Bootstrapping-Modus unterwegs sind, ist es genau das Richtige, würde ich sagen. Mhm. Ja, alle anderen, die geben eher Geld aus oder viel Geld aus und kaufen halt teure Anzeigen. Das ist das, wo wir jetzt nicht so stark sein können, einfach weil wir halt als Unternehmen da noch nicht so große Reserven haben oder Puffer haben. Aber das ist okay. Na, da kommen wir jetzt langsam hin. Jetzt fangen wir langsam an, unsere Performance-Kanäle eben auch anständig zu befüllen. Aber wir sind nun mal nicht finanziert. Und ich glaube, wir sind auch mittlerweile der größte Online-Kaffeehandel, wenn man so will, der ohne Finanzierung unterwegs ist. Also es gibt da nicht so viele jetzt, die in dieser Region mitspielen online, wo wir sind. Und wir sind jetzt nicht die Größten, aber wir sind auf jeden Fall, ich sag mal, in den Top 3, 4 sind wir auf jeden Fall die Einzigen, die halt ohne externe Mittel bis hierhin gekommen sind. Und das ist schon ziemlich cool.
Ja, finde ich auch nicht schlecht. Liegt sicher auch am Geschmack. Ja, du hast schon eigentlich alle Fragen im Laufe des Gesprächs beantwortet, die ich mir aufgeschrieben hatte. Von mir aus auf jeden Fall an jeden Zuhörer eine ganz große Empfehlung, mal bei Happy Coffee zu bestellen. Schmeckt wirklich hervorragend. Hast du noch irgendwelche
großen Anmerkungen,
Tipps, Empfehlungen?
Ja, also ich erstens will ich auch das nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast. Probiert einfach gerne mal den Kaffee aus. Also wer hier unter den Hörern Kaffee-Fan ist, der soll sich unbedingt mal eine eigene Meinung bilden und kann es am Ende auch gerne wieder doof finden alles. Aber ich freue mich immer, wenn zumindest mal so der erste Versuch gemacht wird und einfach mal offen für was Neues ist. Wer selber so ein Unternehmen gründen will, der kann, also dem würde ich gerne noch folgende Tipps mitgeben. Erstens, viele kleine Schritte machen. Also irgendwo anfangen, irgendwo sich mit dem Thema beschäftigen und man muss das Rad nicht neu erfinden, aber ich glaube, dieses Thema Marke, das unterschätzen sehr viele. Also es sind gerade so diese ganze Dropshipping-Trendgeschichte, die ja so rumgeht, wo man einfach irgendeinen Shop aufbaut, irgendwelche Produkte reinmacht und dann irgendwelchen Leuten das verkauft. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert vielleicht für ein paar Leute, die damit jetzt aber Geld verdienen, dass sie halt Kurse darüber machen. Ich glaube, das ist etwas, das macht keinen Sinn, sondern ich würde empfehlen, sich immer reinzuknien in diese Marke, so authentisch wie möglich das Ganze aufzubauen, die Botschaft zu streuen, danach und nach einfach schauen, dass man kleine Schritte macht. Wir haben in unserem ersten Monat auch nur ein paar hundert Euro verkauft und mittlerweile verkaufen wir 1,5 Tonnen jeden Monat. Also das macht, das geht. Klar kann man alles mit Geld viel schneller machen, aber auch hier wieder die Frage, ne, mit schnellem Wachstum kommen halt auch schnell andere Herausforderungen, gerade sowas, was Fulfillment, Logistik, die ganzen Wertschöpfungsprozesse angeht, die dahinter sind, gerade bei physischen Produkten, das muss halt alles mitbedacht werden. Ich persönlich bin ein Freund davon, eher organisch und langsam zu wachsen. Das macht halt viel mehr Spaß und man hat halt viel mehr im Blick, was funktioniert und was nicht funktioniert. Für mich ist noch ein wesentlicher Punkt oder eine Empfehlung auch, die mir selbst geholfen hat und das meine große Challenge bei diesem Startup ist, so viel wie möglich automatisieren. Also nicht alles selber machen, nicht jedes Paket selber packen wollen, weil es dann halt schöner ist. Ja, es ist dann schöner, aber wenn der USP in dem Unternehmen nicht das Päckchen ist, dann sollte man nicht so viel Zeit darauf verwenden, das Päckchen zu packen, sondern lieber schauen, wo kommt man eigentlich woanders schneller zum Ziel. Ja, also immer überlegen, so was mache ich eigentlich jetzt morgen, damit ich übermorgen mehr Geld verdiene. Nicht versuchen, diese ganzen, ich sag mal, Hobbyaufgaben oder Aufgaben aus Leidenschaft selbst zu machen. machen, nur weil man sich gerade nicht traut, das abzugeben. Also da lieber dann irgendwie mit einem 80%-Ergebnis an der Stelle happy sein, die kein USP ist, und dafür halt mehr die Zeit investieren in die Dinge, die wirklich wertschöpfend sind und am Ende auch den Unterschied irgendwie im Wettbewerb machen. Ne? Am Ende kannst du ein noch so schönes Produkt haben, wenn es keiner sieht, dann kauft es auch keiner. Deswegen auch die Pflichtaufgaben nicht vergessen, auch wenn sie manchmal unbequem sind und wenn dieses ganze Blogging-Thema und Funnel-Aufbauen-Thema mühselig ist und manchmal auch nervig ist und häufig auch nicht funktioniert. Aber ich glaube, genau darum geht es auch beim Unternehmertum im Allgemeinen, mit kleinen Schritten immer weiter versuchen, in die richtige Richtung zu gehen und die falschen Richtungen einfach schnell wieder umdrehen und hinter sich lassen. So, das waren meine 3 Cent noch dazu.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Interview, für deinen Input.
Sehr gerne.
Wer noch Fragen an dich hat, kann dich unter welchem Weg kontaktieren? Hast du da?
Also entweder auf happycoffee.org das Kontaktformular nutzen oder mich auf Instagram anschreiben oder Facebook. Instagram ist mein Handle Christ Häfner mit AE. Einfach Christian Häfner suchen oder Happy Coffee. Also irgendwie würdet ihr mich erreichen. Ich bin sozial präsent, sagt man das so. Ja.
Wunderbar, dann vielen Dank.
Danke dir.